Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 9 bis 16. Römer 12, die Verse 9 bis 16. Und da lesen wir: Die Liebe sei ohne Falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen und haltet euch nicht selbst für klug. Unser heutiger Predigttext besteht aus mehreren kurzen Ermahnungen und Geboten. Er bezieht sich auf das Verhältnis von uns zu unseren Glaubensgeschwistern. Und nächsten Sonntag, so Gott will, wollen wir betrachten, wie wir uns gegenüber den Ungläubigen in dieser Welt zu verhalten haben. Doch zunächst ist es wichtig, wie wir untereinander miteinander umzugehen haben. Und Paulus listet uns hier eine umfassende und verpflichtende Liste von Charakterzügen auf, die das vom Heiligen Geist erfüllte Leben in uns kennzeichnen sollen. Von daher könnte man dem Text auch die Überschrift geben: Rat oder auch Ermahnungen. Und wir sehen in diesen Versen, dass es hier um Wegweisung für das praktische Leben von uns im Umgang untereinander geht. Wir erkennen auch, dass der Apostel Paulus hier nicht die gleiche Thematik behandelt wie in den früheren Kapiteln des Römerbriefes. Er spricht hier nicht über Sünde, Sühne und Rechtfertigung, nicht über Gnade und Erwählung oder über unsere Hoffnung und deren Gewissheit mit Blick auf die Ewigkeit. Und von daher ist es besonders wichtig, dass wir diesen Text richtig in die ganze biblische Lehre und der Heilsordnung einordnen. Und eine wesentliche Frage dabei ist, wie das Handeln, zu dem Paulus uns hier ermahnt, zu verstehen ist. Dadurch ergeben sich die Fragen: Ist es grundlegend für unser Leben als Gotteskinder? Oder ist es eine Frucht unseres Glaubenslebens? Macht es einen ungläubigen Menschen zum Christen? Oder offenbart es, dass ein Mensch wiedergeboren ist und im Glauben lebt? Nun, es ist schon sehr bezeichnend, dass der Apostel in den ersten 11 Kapiteln des Römerbriefes die lehrmäßigen Grundlagen des Evangeliums ausgelegt hat. Nun, ab Kapitel 12, baut er auf diese Grundlagen auf. Und damit sagt er uns nichts anderes, als dass die Aufforderung zum christlichen Handeln und Wandeln in dieser gefallenen Welt nicht ohne die Grundlage der christlichen Lehre zu haben ist. Und ohne die Einsicht in das Werk Christi, in Sünde und Rechtfertigung, ohne den Glauben und ohne die christliche Hoffnung ist kein richtiges christliches Handeln und den Umgang mit seinen Geschwistern möglich. Es gibt wohl ein formelles Nachahmen in der christlichen Ethik, aber wenn dies ohne den Glauben an Christus geschieht, dann ist es ein aus schwachen menschlichen Kräften kommendes Handeln und ein Handeln, das nicht durch den Glauben getragen ist. So sehr aber der Glaube die Grundlage und Quelle für unser Handeln als Gottes Kinder ist, so wenig kann der Glaube ohne die Frucht sein, die eben in einem rechten Handeln besteht. Und die Heilige Schrift ist an dieser Stelle sehr klar. Wir lesen im 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 5, was Paulus schreibt: Die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist die Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Und in Galater 5 sagt er noch: Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und auch unser Herr Jesus Christus sagte zu seinen Jüngern: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und damit wird doch klar, dass die Liebe die zentrale Qualität ist, die das Handeln von uns kennzeichnen soll. Und ich spreche heute Morgen in der Predigt von den verschiedenen Aspekten der christlichen Liebe, wie sie sich halt anhand unseres Predigttextes hier ergeben. Denn die Liebe ist wahrhaftig, brüderlich und demütig. Am Anfang unseres Textes, dieser Ermahnung, wird uns der Erfolg allen christlichen Bemühens direkt in die Hand gegeben, in Vers 9, wo es heißt, die Liebe sei ohne falsch. Dieser Satz bezieht sich auf die Liebe Gottes, die uns durch den Heiligen Geist zuteil wurde und die wir nun in der Kraft des Geistes Gottes auch anderen Menschen erweisen sollen. Doch muss es auch früher und jetzt auch Geschwister geben, die nicht in dieser Liebe stehen. Denn Paulus beschreibt uns hier auch die Verlogenheit mancher Christen. Er weiß, wie viel Heuchelei leider unter ihnen stattfindet. Und deshalb fordert er hier eine ungeheuchelte, wahrhaftige Liebe, eine Liebe ohne jeglichen Hintergedanken. Und daraus ergibt sich, dass es besser ist, eine distanzierte, aber ehrliche Liebe zu geben, als eine geheuchelte Liebe, die vordergründig schöne, große Gesten macht und auch Worte, aber doch letztendlich den anderen im Herzen verachtet. Und es ist um der Wahrhaftigkeit willen besser, klare Worte auch zu reden zu dem Nächsten, zurechtzuweisen oder gar zu tadeln, wenn dazu ein berechtigter Anlass besteht. Dann gerade zeigt sich, dass die Liebe echt ist, dass sie helfen und zurechtbringen will und unseren Nächsten nicht in die Irre gehen lassen will. Natürlich gibt es dabei auch Leute, die sich an den Maßstäben des Wortes Gottes natürlich gibt es auch Leute, die in ihrer Liebe zu weit gehen. Sie meinen nur, ihre Meinung sei richtig und sie alleine hätten die Aufgabe, den Nächsten auf ihre Linie zu bringen. Das mag zwar wahrhaftig sein, aber es ist meist dann nicht aus Liebe, sondern kann eine verdeckte Geltungssucht sein. Da wollen wir uns warnen lassen. Und wahrhaftig ist die Liebe, die sich nämlich an den Maßstäben des Wortes Gottes ausrichtet. Sie lässt Freiheit, wo immer Freiheit möglich ist. Und sie weiß zurecht, wo Gottes Gebot übertreten wird oder sonstiges Böses geschieht. Und nun stellt sich natürlich die Frage für uns, woran erkennt man denn die echte göttliche Liebe in uns? Daran, dass ein jeder von uns dem anderen hilft, vorwärts zu kommen, ihn aufzubauen, ihm zu geben, ohne eine Rückzahlung zu erwarten oder Bedingungen oder gar Forderungen damit zu stellen. Und da vieles im Leben leider mit Geld zu tun hat, will ich dazu hier ein Beispiel nennen, um das zu verdeutlichen, was gemeint ist. Menschen lieben grundsätzlich das Geld. Sowohl der, der Geld gibt, als auch der, der das Geld empfängt, verbindet automatisch mit dem Geld einen gewissen Gewinn. Soweit ist das ja auch ganz vernünftig. Nun gibt der Opa aber seinem Enkel zu jedem Geburtstag 100 Euro. Vordergründig geschieht das erst einmal uneigennützig, denn der Opa verzichtet ja auf einen bestimmten Betrag, über den dann der Enkel verfügen kann. Und der Enkel freut sich natürlich über das Geld und kauft sich zum Beispiel ein Handy davon. Doch die Liebe des Opas wäre nicht echt, wenn er mit dem großzügigen Geburtstagsgeschenk die Erwartung dann mit äußern würde, dass der Enkel sich seinerseits erkenntlich zeigen müsse. Sei es, dass er ihn öfters besuchen kommt oder seine Überzeugungen teilt oder auch seinen Willen tue. Und dann wäre seine Liebe berechnend und eigennützig. Und die Zuwendung des Enkels wäre im Grunde genommen gekauft. Und so soll es eben nicht sein. Täuschen wir uns nicht. Auch häufiger, als wir es wahrhaben wollen, ist unsere Liebe auf diese Weise gefälscht. Wir investieren etwas, damit wir wieder etwas zurückbekommen. Das ist unsere Natur. Die alte, böse Natur. Paulus aber nennt uns eine Liebe, die sich dem Nächsten zuwendet, um seiner selbst willen. Selbstlose Liebe soll von uns gegeben werden, ohne auf den eigenen Vorteil zu schauen. Sie freut sich, wenn es dem anderen gut geht. Selbstlos ist die Liebe, wenn sie das Böse, das einem der Nächste antut, vergeben kann. So jedenfalls hat uns Gott geliebt. Und wahrhaftige Liebe unter uns Gotteskindern erwächst so aus dem gemeinsamen Glauben von uns an den Herrn Jesus Christus. Und dort, wo Menschen einig sind im Glauben an Christus und aus der Gnade in ihm leben, und wo sie ihren Glauben mit einer Stimme bekennen, da ist die christliche Liebe selbstverständlich. Denn der eine erkennt den anderen als Teilhaber am selben Heil und in derselben Hoffnung als Bruder oder Schwester in Christus. Um an dieser Liebe aber Teilhaber zu werden, setzt es voraus, dass man zuvor zur Sündenerkenntnis gekommen ist, Buße getan hat und zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen ist. Dass man verstanden hat, dass man nur in Jesus Christus Vergebung der Sünden hat, durch sein Werk am Kreuz und das alleine nur aus Gnade. Dass man in den inneren Zerbruch hereinkommt, dass man erkennt, dass man aus sich selber hinaus nichts tun kann. Dass man alleine aus dieser Sündenschuld nicht rauskommt, dass man einen Erlöser braucht. Und wer das nicht getan hat, kann auch die wahrhaftige Liebe Gottes nicht in sich haben. Lassen wir uns da nicht täuschen, ihr Lieben. Wir wissen doch aus dem ersten Johannesbrief, wer die Liebe nicht hat, der hat die Wahrheit nicht. Das ist ein sehr ernstes Wort. Also diese Liebe, die uns hier der Apostel Paulus, von der er hier schreibt, ist eine brüderliche, schwesterliche, schwisterliche. Und er sagt in Vers 10, dass diese Liebe untereinander herzlich sein soll. Damit meint er nichts anderes als das, was das alltägliche Leben von uns Glaubensgeschwistern betrifft, im Umgang miteinander. Und wenn die Heilige Schrift hier von brüderlicher Liebe spricht, dann hat sie vor Augen, dass wir wie in einer Familie zusammenleben. Interessant dabei ist das Wort im Grundtext herzlich, was dieses Wort aussagt. Und zwar spricht es von der zärtlichen Liebe eines Vaters oder einer Mutter zu ihren Kindern. Und von der besonderen Liebe leiblicher Brüder untereinander wird es auch verwandt, dieses Wort herzlich. Und eine solche herzliche Liebe, eine solche innige Teilnahme muss unter uns Christen, die wir durch die himmlische Kindschaft allesamt Brüder und Schwestern sind, vorhanden sein. Und diese göttliche Liebe soll eben auch in der Gemeinschaft mit unseren Geschwistern ausgeübt werden. Und dazu sagt der Apostel weiter, dass eben einer komme in ihr dem anderen in Ehrerbietung vor. Oder in Philipper 2, 3, da sagt der Apostel, achte einer den anderen höher als sich selbst. Und in dieser Liebe unter uns schließt sich eine grundsätzliche Solidarität ein. Damit meine ich die grundsätzliche Bereitschaft, sich positiv zu dem Nächsten, der zu Gottes Familie gehört, zu stellen. Hier lernen wir, dass wir einander nicht nur von Herzen lieben und in wesentlichen Dingen dienen, sondern auch im Umgang und im Verhalten, dass wir uns gegenseitig Achtung und Ehre beweisen sollen. Da soll jeder dem anderen zuvorkommen. Jeder soll der Erste darin sein, eben dem anderen Ehre und Aufmerksamkeit zu erweisen und diese nicht nur als äußerliche Gebärden, sondern auch mit wirklicher Herzensachtung. Es kann nicht sein, dass ein Bruder einen anderen Bruder anspricht, ihn beschimpft oder verurteilt, wie auch immer, und kurz danach sagt er aber, ich habe dich lieb. Es kommt auf die Herzensgesinnung an, in welcher man das tut. Und die Bibel gibt uns dazu auch hier in unserem Text noch eine praktische Anweisung. Und zwar in Vers 13 lesen wir, nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Und das bedeutet doch nichts anderes, dass man sich für den Nächsten auch interessiert und ihn dort, wo er Hilfe bedarf, auch hilft, wenn man es denn kann. Und diese Hilfe kann durchaus materieller oder auch geistiger Art sein. Man kann dem Nächsten mit Geld, Nahrung und Kleidung helfen, je nachdem, wessen er bedarf. Die brüderliche Liebe kann aber auch darin bestehen, sich mit ihm zu freuen oder mit ihm zu trauen, wie wir gehört haben. Je nachdem, wie auch die seine Situation sein mag. Und zur Liebe gehört auch, dass man nach Frieden und Einheit trachtet. In Vers 15 sagt Paulus, seid eines Sinnes untereinander. Und gar am Ende des Römerbriefes sagt der Apostel, der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid, untereinander. Jesus Christus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Einheit und Eintracht müssen frei von aller jeglicher Profilierungssucht von uns sein. Wer nach Einheit trachtet, erkennt, dass Zwietracht lähmt, schadet und im schlimmsten Fall eine Gemeinde oder ein Missionswerk zerstören kann. Und die Einheit zu suchen, bedeutet, seine eigenen Vorlieben zugunsten der gemeinsamen Sache Jesu und des Evangeliums zurückzustellen. Und die gemeinsame Sache, Gottes Wort, sein Evangelium, der Glaube an Christus und die Einheit in der Lehre zu wahren, sind wichtiger als finanzielles oder ein zahlenmäßiges großes Wachstum einer Gemeinde. Von daher ist es wichtig, dass wir in diesem Fundament stehen Auch wenn wir eine kleine Schar sind, doch wer wirklich seinem Herzen dahinter steht, der wird auch diese Dinge hier befolgen, seinem Bruder und seiner Schwester gegenüber. Und wenn der Friede und die Einheit nicht von innen bedroht werden innerhalb der Gemeinde, dann doch auch von außen. Es wird immer Menschen geben, die Gemeinde Jesu oder auch das uns als einzelne Gotteskinder verfolgen, beschimpfen, diskriminieren und so weiter. Doch was sagt der Apostel Paulus dazu? Er sagt in Vers 14, segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Und das Gleiche hatte unser Herr Jesus Christus schon auch in seiner Bergpredigt gesagt. Und an dieser Heilung zeigt es sich doch, dass es uns nicht um die Zerstörung eines Feindes gehen kann, sondern letztendlich immer noch um seine Rettung. Und dass das nicht immer einfach ist in unserem alltäglichen Leben, wissen. Den Verfolger zu segnen heißt aber nicht, seine Bosheiten gut zu heißen. Es soll aber heißen, dass wir ihn als Mensch um deswillen, dass auch er von Gott geschaffen ist, willkommen heißen und ihn nicht beschimpfen oder gar verfluchen. Weiter sagt, redet der Apostel Paulus in Vers 9 von Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Was gut und böse ist, sagt uns Gott mit seinen Geboten. Den Geboten gemäß zu leben, ist nicht nur ein Zeichen menschlicher Korrektheit, sondern folgt heraus aus der Einsicht, dass Gottes Recht Frieden stiftet im Miteinander, in der Familie, der Gemeinde oder dem christlichen Werk. Und es ist ein ganz klares Zeichen dafür, dann, dass derjenige in Christus sein Heil gefunden hat. Doch leider wollen wir dabei auch nicht vergessen, dass es in vielen christlichen Familienkreisen und Werken immer noch geheuchelt wird und gelogen wird, taktiert, übervorteilt, hintergangen und um Macht gekämpft wird. Viele Prediger, die in der Verkündigung davon sprechen, wie man Jesus ähnlicher werden sollte, ziehen auf einmal ganz andere Seiten auf oder zeigen sich von einer ganz anderen Seite, wenn es darum geht, Posten zu verteilen, Einfluss zu sichern oder auch Gelder zu investieren. Dann werden aus Jesus ähnlich sein wollenden Predigern durchtriebene Menschen, die sich gegenseitig bekriegen, befeinden. Sie sind dann so von sich eingenommen, dass sie meinen, sie lägen in allem richtig. Sie seien doch wiedergeboren und an ihnen, ihrem guten Willen, ihren Fähigkeiten und ihrem Engagement hänge das Überleben einer Gemeinde oder eines Werkes. Doch das ist nicht die Gesinnung Jesu und das ist auch nicht die Gesinnung, die wir als Gotteskinder haben sollen. Nein, unser Herr Jesus Christus dachte an dieser Stelle völlig anders. Er hielt es nicht für selbstverständlich, als der Größte herauszukommen. Obwohl er Gott war, erniedrigte er sich und wurde Mensch. Und zwar nicht in menschlicher Herrlichkeit, sondern in menschlicher Niedrigkeit. Er kam als Knecht, als Diener, der sich nicht scheute, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Damit also die niedrigsten Arbeiten zu tun, die es damals gab. Und das schärfte er auch seinen Jüngern ein, dass nämlich ein jeder der Geringste und des anderen Diener sein sollte. Und dabei stellt er sich selber zum Vorbild dar. Martin Luther sagt dazu, das bringt mit sich die Liebe und Freundlichkeit Christi zu uns, dass wir einer den anderen müssen hoch und herrlich halten, um Christi willen, der in uns ist. Und es ziemt sich nicht, dass ich jemanden verachte um seiner Gebrechen, sondern ich muss denken, mein Herr wohnt in dem schwachen Gefäß und ehrt ihn mit seiner Gegenwart. So den Christus denselben würdig achtet, dem er hold und herzlich günstig sei, dass er ebenso viel an Christus hat wie ich, so muss ich mich vor ihm bücken und ihn ehren als meines Herrn lebendigen Tempel und Stuhl. Was liegt dir daran, wie gering der Stuhl ist, darauf der Herr sitzt? Ist er dem nicht zu geringe, dass er drauf sitzt und ehrt ihn? Warum wolltest du, Knecht, ihn nicht ehren? Und diese Lehre ist heilsam, die sollen wir, müssen wir uns vertiefen, möge uns Gott Gnade dazu geben, sie auch zu befolgen. Ein weiteres Kennzeichen der Liebe ist die Demut. Paulus mahnt im Philipperbrief diese Demut an, wenn er sagt, ein jeglicher unter euch sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war, und fährt fort. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehrenwillen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Und mit diesem Text aus dem Philipperbrief im Einklang lesen wir in Vers 10 unseres heutigen Textes, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Es entspricht leider nur zu sehr dem natürlichen Menschen, seine eigene Person höher zu setzen, als es ihm zusteht. Wir kennen dazu viele Beispiele aus der Heiligen Schrift. Es kitzelt ihn, wenn er nach seiner Meinung gefragt wird, wenn er in ein respektables Amt gewählt wird oder wenn er Leitungsverantwortung wahrnehmen kann. Betrachten wir doch mal solche Christen, die sich für die besseren Menschen oder die geeigneten Kandidaten für ein Amt halten. Sie werden für ihre Geltung und ihre Macht kämpfen und damit sich zwangsläufig andere Geschwister zum Gegner machen, denn es auszuschalten gilt oder zu bändigen. Sie tragen offen ihren Egoismus und ihre Machtlüsternheit in die Gemeinden hinein. Sie halten sich für gänzlich unverzichtbar für das Reich Gottes. Solch ein illusorischer Egoismus verkennt voll und ganz, dass ein Mensch für das Reich Gottes so absolut nicht geeignet ist. Er verkennt die abgründige Sündhaftigkeit, die sich gerade in dieser Selbstverliebtheit offenbart. Und dann nützt es auch nichts mehr, wenn man in einer Sonntagsrede bedauert, doch noch nicht so in der Nachfolge Jesu zu sein, wie es sich gebührt, um dann doch wieder auf den guten Willen und das formal rechtschaffende Bemühen zu verweisen, mit dem man doch eigentlich nach der Heiligung und Förderung des Reiches Gottes strebe. Doch das ist der völlig falsche Weg. Jesaja sagt dazu im Kapitel 5, wehe denen, die weise in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. Wie wir alle wissen, hätte unser Herr Jesus Christus mit Recht Macht und Geltung beanspruchen können. Aber er tat es nicht. Seine Gesinnung war eine solche des Dienstes. Als ihn die Volksmenge nach der Speisung der 5000 zum König machen wollte, zog er sich in die Einsamkeit zurück, denn es war nicht seine Berufung, vor Menschen seine Macht zu beanspruchen. Und dementsprechend wird man auch den rechten Bruder daran erkennen, dass er sich zurücknehmen kann. Er wird nicht nach Macht streben wollen. Und sollte sie ihm trotzdem übertragen werden, nach Gottes Willen, wird er sie gebrauchen, indem er seinem Nächsten dient und nicht über ihn herrscht. So wie Christus es auch getan hat, und zwar sanftmütig und von Herzen demütig. Er wird seinem Bruder oder seiner Schwester, die auch an Christus teilhaben, nicht den Weg versperren. Das soll allerdings auch nicht heißen, dass man da weich wird und dem Bösen nicht widersteht. Darauf müssen wir achten. Man wird in einer gegebenen Situation auch hart zupacken müssen, wenn es darum geht, Unrecht als solches aufzudecken und aus dem Weg zu räumen. Wenn es darum geht, Opfer an Zeit und Geld zu bringen, um der Sache des Herrn zu dienen. Oder wenn es darum geht, Standhaftigkeit zu beweisen gegenüber inneren und äußeren Angriffen von Seiten der Finsternis. Wenn wir diese Demut und Liebe im Herzen haben, dann müssen wir auch ein solches Benehmen nach außen zeigen. Wir sollen keine unhöflichen Leute sein, sondern, wie wir hier gelehrt bekommen, im Umgang mit unseren Geschwistern uns demütig, höflich und dienstfertig erweisen. Dass solche Ermahnungen für uns notwendig sind, zeigt der Alltag in vielen christlichen Gemeinden. Es geht um die Frage, wer Macht hat, wer das Sagen hat, wer sich durchsetzt und wer den anderen möglichst geschickt aussticht und wer schlussendlich entweder nichts zu sagen hat oder sogar gleich gegen kann. In zahllosen Gemeinden herrscht gerade nicht die von Gott gewollte Demut, sondern man überhebt sich der eine über den anderen. Und ich sage damit auch, Leute, die solche Mentalität in die Gemeinden bringen und hineintragen und ausleben, bei denen ist es fraglich, ob sie überhaupt wiedergeboren sind. Sie mögen vielleicht über den Inhalt der Bibel viel wissen, aber wenn sie nicht die Liebe als Frucht des Glaubens haben, dann ist ihr Glaube und ihr Bekenntnis tot. Sie sind, im Bilde gesprochen, unfruchtbare Reben am Weinstock Christi, über deren Schicksal sich unser Herr Jesus Christus klar geäußert hat im Johannesevangelium Kapitel 15, wenn er dort sagt, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Auch die Verführer der Gemeinden, die meinen, mit Bibelkritik, mit der Leugnung oder Undeutung der biblischen Aussagen die Gemeinde beglücken zu müssen, tragen ihre natürlichen Eitelkeiten und ihre Geltungsbedürfnisse in die Gemeinde hinein. Sie werden Christus genauso wenig kennen und anstelle des Evangeliums Forderungen an das Tun und Lassen der Christen herantragen. Viele nehmen sogar die in unserem Predigttext formulierten Forderungen auf, aber sie fragen nicht nach dem Glauben nach Christus. Im Einklang dann mit einer sogenannten Mehrheitsmeinung leben sie ihr Christsein mit ein bisschen Mitmenschlichkeit, ein bisschen Verzicht hier und da und womöglich noch mit Spiritualität. Und in der Regel dann, das ist das Ergebnis, drängen sie die wahren Christen, die Gottes Gebot hören und dem Evangelium glauben wollen, weil sie das Heil in Christus suchen, aus ihren Gemeinden heraus. Damit richten sie nicht nur Spaltungen an, sondern werden auch schuldig vor Gott. Nämlich die Gemeinde zu einem glaubenslosen Christentum zu verführen, wo alles andere Platz hat, nur der Herr selber nicht und sein Wort. Angesichts solcher Missstände müssen wir wieder neu zur Umkehr rufen, zurück zu dem Urteil Gottes über die menschliche Sünde, zurück zu Christus und damit hin zu einer wahrhaftigen, brüderlichen und demütigen Liebe. Diese mit aller Entschiedenheit zu verfolgen heißt, dem Herrn zu dienen, dem Heiligen Geist immer mehr Raum in unserem Leben zu geben. So wie Paulus im Kolosserbrief sagt, alles, was er tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Wenn wir wirklich Geschwister für die Ewigkeit sind, dann sollen wir uns auch allesamt als solche anerkennen und lieben. Ja, uns gegenseitig sowohl im Leid als auch in der Freude mit inniger Teilnahme begegnen, sowie auf die Duldsamkeit und Milde bedacht sein, eben auch, wie sie zum Beispiel liebevolle Eltern ihren Kindern erweisen. Und diese gegenseitig zärtliche, geschwisterliche Liebe unter uns hat auch noch eine tiefe, bedenkenswerten Grund. Denn unser Herr hat sie in seinem Wort uns befohlen. Der Herr Jesus hat uns mit seiner Liebe zu uns ein deutlich ermunterndes Beispiel solcher Liebe gegeben. Schließlich sind wir alle wirkliche Geschwister von demselben Vater geboren und zu demselben Erbe bestimmt, wie der Herr Jesus uns darum auch das in seinem Gebet lehrte, was wir heute Morgen noch gebetet haben. Unser Vater, der du bist im Himmel. Unser. Mögen wir auch noch tief beachten, weil wir uns mit allem Recht Brüder und Schwestern nennen, müssen wir auch in unseren Herzen eine solche Liebe und Teilnahme haben, wie wir es heute Morgen gehört haben. Darum stelle sich ein jeder von uns neu in das Licht dieses Textes und fragt sich, wie er vor Gott in der Liebe zu seinen Geschwistern sich verhält und tätig ist. Ich schließe mit einem Zitat von Martin Luther: Was solche freundliche, brüderliche Liebe tut, leidet und trägt am nächsten, das lerne von einer leiblichen Mutter gegen ihr Kind. So hat uns Christus auch getan und tut noch also, dass er uns unflätige, unvollkommene, gebrechliche, sündliche Menschen trägt, dass es scheint, als seien wir nicht Christen. Aber seine Liebe macht uns zu Christen, unangesehen unserer Gebrechen. Amen.